Bewegtbild.
Bastarde.
Bastarde.
Kawabonga!
Turtle Power!
Mal wieder nicht abgestimmt, aber irgendwie war klar, dass wir so eine Intro machen für die neueste Episode der Bastarde. Herzlich willkommen.
Jo,
das
moin.
Geht ab. Moin. Wie geht's dir, Dennis?
Bisschen abgestresst, aber sonst ganz gut. Wir sind ja, kann man ja transparent sagen, in der Vorproduktion für unseren Urlaub, der sich mal wieder nicht überschneidet.
Ja, ich glaube, planerisch hatten wir es irgendwie vorgehabt, aber ich habe dann mal wieder verschoben oder so. Ne? Ich glaube, wir hatten festgestellt, eigentlich haben wir Überschneidungen, aber dann die Realität ist immer eine andere.
Ja, deswegen haben wir ganz viele wunderbare Themen uns jetzt in kürzester Zeit raufgeschafft. Und eins davon führt uns zum dritten Mal dieses Jahr echt in unsere Jugend. Ne? Also wir hatten Mario, wir hatten Masters of the Universe und jetzt geht's an die Turtles.
Die Turtles, jawohl. Wie haben die Turtles denn, also wir erzählen euch natürlich auch kurz so, wer die Turtles sind, geben vor allem euch auch einen Abriss über so die filmische Historie und springen natürlich dann auch ein bisschen in die Filme rein. Wobei wir es wahrscheinlich weniger detailliert machen, als ihr es sonst oft kennt. Ist eher dann halt ein Abriss und sprechen darüber, wie wir das Ganze so fanden jeweils. Wahrscheinlich auch so ein bisschen eher aus der Erwachsenenbrille, weil die Turtles ist ja, ne, vorrangig auch ein Jugendthema. Also so war es zumindest auch wirklich bei mir. Und ja, da können wir, also ich weiß nicht, ich habe ein paar Filme auch versucht, mit der nostalgischen Brille aufzugucken. Musste feststellen, ein paar habe ich dann auch wirklich verklärt. Aber ey, wenn ihr Kiddies zu Hause habt, Jugendliche zu Hause habt, ja, gebt denen natürlich eine Chance. Also ich bin der Meinung, unsere Meinungen spiegeln halt die eines Erwachsenen wider. Also so ist es jedenfalls bei mir, die Meinung, die ich hier mitgebracht habe. Und ich glaube, so die Kiddie-Augen sehen es heute, auch heute, immer noch ein bisschen anders.
Bei mir ist auf jeden Fall Nostalgie bei mindestens einem Film drin.
Sehr schön.
Vielleicht sogar ein bisschen bei zweien. Waren auch Überraschungen dabei. Muss man auch sagen, also ich kannte vorab noch nicht alles. Ich habe eine Menge vorher gesehen von denen, die wir euch bringen. Und da waren jetzt bei den neuen, die ich noch nicht gesichtet hatte vorher, war in beide Richtungen alles dabei.
Ging mir auch so ähnlich. Ein paar Sachen kannte ich. Ich kannte ja vor allem aus meiner Jugendzeit die erste Zeichentrickserie.
Ja.
Wo die Produktion 1987 begonnen hat. Da gibt's auch in Summe die 10 Staffeln. Ich habe da bei weitem nicht alles gesehen. Das war dann immer eher zufällig, wie es damals üblich war. Anfang der 90er, wenn die halt ja, aktuell im Fernsehen irgendwo lief und ich zufälligerweise den Fernseher als Kiddie anhatte. Aber die mochte ich sehr. Und damit einherging halt auch zu der Zeit das Panini-Sticker-Album zu der Animationsserie, was ich auch gefeiert habe. Da, von dem wenigen Taschengeld, was oft für Süßigkeiten draufging, wurden aber auch verschiedene Stickeralben versucht zu vervollständigen. Neben Ghostbusters gab es eben auch die Turtles. Und das war auch so ein bisschen meine Hortzeit, ja, nach der Schule ab in Hort. Und da gab es dann halt solche Themen, die man halt auch nachgespielt hat, ja. Also solche Turtles-Figuren, die wurden auch irgendwie nachgespielt. Die Namen waren ja auch sehr einprägsam oder sind sehr einprägsam. Es gibt ja immer noch aktuelle Produktionen. Und wollen wir kurz einen Abriss darüber geben, wer die Fit Turtles überhaupt sind? Also machen wir wahrscheinlich, wie die entstanden sind, ja eh. Aber das sind ja die 4 Hauptfiguren.
Ich finde schon mal geil, dass du das auch damals nachgespielt hast, weil das war bei mir genauso. Also da wurde auch nachgespielt. Und es war sogar bei Miri so, weil die hat die Filme mitgeguckt. Und sie hat es damals mit ihren beiden Brüdern immer gespielt. Und sie war damals immer sauer, dass sie Michelangelo sein musste. Warum, erfahren wir in der Charakterisierung sicherlich gleich noch. Mittlerweile findet sie den aber am besten. Also, naja.
Finde ich gut.
Ich schätze, damals wollten alle Donatello oder Raphael sein. Vermutlich.
Ja, 4 Stück sind. Das sind einfach auf Menschengröße mutierte Schildkröten, die, ja, Kampfsport erprobt sind. Und Augenbinden tragen, was dann so den Ninja nachempfunden ist. Ja, deswegen auch wahrscheinlich der Name. Teenage Mutant Ninja Turtles. Und wie die ganzen entstanden sind, das erfahren wir dann auch in einem späteren Film. Ja, wird halt ein bisschen deren Geschichte auch mehr erzählt. Aber deren Namen sind allen vier italienischen Künstlern nachempfunden. Ja, wir haben Leonardo, der hat eine blaue Augenbinde und als Waffe, die haben alle Nahkampfwaffen, um gegen das Böse. Ja, deswegen halt konnten wir Kiddies damit viel anfangen, klassischer Kampf zwischen Gut und Böse. Leonardo in Farbe Blau hat zwei Katanas, also Schwerter. Dann gibt's Raphael, der hat eine rote Augenbinde. Der hat so eine Dreizackwaffe. Mhm. Dann gibt es Donatello, der hat einen sogenannten Bo, das ist so ein langer Holzschlagstock. Und wir haben Michelangelo. Dennis hat ihn gerade erwähnt. Der hat eine orangefarbene Augenbinde. Und dessen Waffen sind zwei Nunchakus.
Ja. Und ich wollte damals immer entweder der Kluge oder der Starke sein. Ich hatte irgendwie gar keinen Bock auf der Anführer und den Anführer zu spielen. Und ich hatte auch keinen Bock, der Dulli zu sein.
Ja, verstehe ich. Ja. Stimmt, die Charakterzüge haben wir jetzt noch nicht wiedergegeben. Ja, das ist ziemlich unterschiedlich. Raphael und Leonardo sind immer wieder im Clinch, wer der Anführer so von den beiden aus der Truppe ist. Donatello ist so auf der mit wissenschaftlichen Aspekten, Analyseaspekten rangeht. Und Michelangelo ist so ein bisschen der Dulli in der Truppe. Ja, ich mochte halt immer seine Waffen am meisten. Ja, deswegen,
das ist richtig.
Vielleicht bin ich auch heute immer noch der Dulli. Also.
Ja, also die Waffen sind auf jeden Fall die coolsten. Das kann man mal ganz offen so festhalten.
Mhm.
Die sind schon ziemlich geil.
Mhm.
Ich wusste aber auch bis dato gar nicht, wie diese Waffen heißen.
Mm, stimmt.
Ich weiß gar nicht, wie man die ausspricht. Ich glaube, die heißen Sai, also oder Sai, also S-A-I. Und ich habe die auch irgendwie, ich dachte ganz lange, dass das Shuriken sind, aber das ist natürlich Quatsch.
Mm.
Deswegen habe ich wieder was gelernt hier bei der Aufnahme tatsächlich.
Ja, sehr schön. Ich auch. Wir haben natürlich wieder Top 3 mitgebracht.
Oh yeah.
Wir machen hieraus zwei Episoden. Ja, schon mal angeteased. Also wir sind in Summe auf 12 Filme gekommen. Ich habe dann kurz vor der Aufnahme erst gecheckt, ach shit, es gibt ja noch wir haben das Jahr 2026, es gibt ja noch einen 13. Film. Also wir haben eine Doku dazu gezählt und mit der starten wir dann wahrscheinlich auch gleich.
Ja.
Noch einen weiteren Film, eher mein Fauxpas, dass ich den gar nicht mit auf dem Schirm hatte. Wir brauchen ja immer Potenzial, um auch dann Themen fortzuführen. Bin mir sicher, das Thema Ninja Turtles und Verfilmung geht auch weiter. Vielleicht machen wir dann irgendwann in 2-3 Jahren nochmal eine Episode, wer weiß.
Ja, ich hoffe ja auch noch, dass dass unser letzter Film, den wir in der zweiten Episode bringen, nochmal fortgesetzt wird.
Mhm.
Planung besteht ja durchaus. Also von daher kann da irgendwann sicherlich nochmal ein Teil kommen. Serien haben wir uns nicht so wie bei Mario, haben wir uns hier nicht reingepeitscht, weil das wäre ein bisschen viel gewesen. Ich habe hier und da aber nochmal reingeschaut, weil das ist schon eine der großen Serien meiner Kindheit gewesen, wahrscheinlich zusammen mit Batman, The Animated Series, so die beiden, die ein bisschen weniger, nicht comichaft klingt auch falsch, aber es war kein Cartoon, es war schon eher Richtung Animation, Graphic, Novel, ein bisschen düsterer hier und da mal, wenn auch Turtles ein bisschen quatschiger waren, aber gerade Batman war schon ziemlich ernst gehalten und ja.
Deswegen. Also du hast nochmal in die alte Serie wahrscheinlich reingeguckt.
Ja, genau.
Die auch deine, ja, okay.
Hier und da,
ja,
wo bei YouTube nochmal was ging, habe ich nochmal reingeskippt.
Ich habe mir fast vollständig die erste Staffel von 3 der aktuellsten Serie reingezogen, so nebenbei.
Sehr cool.
Im Deutschen die Abenteuer der Teenage Mutant Ninja Turtles. Und Alter, die hat mir echt gut gefallen. Die ist vom Animationsstil, vom Erzählstil und den Ideen halt echt cool geworden.
Mhm.
Hat mich ein bisschen an, also wirklich Light-Variante an die neueren Spider-Man-Animationsfilme erinnert, so von der Machart.
Ja. Ja.
Ein bisschen drüber, ein bisschen aus unterschiedlichen Perspektiven. Ja, ist cool. Also ich mochte die.
Ja, wie hast du bei der Sichtung irgendeine Reihenfolge, wie du rangegangen bist? Also, weil ich bin zum Beispiel mit der Doku reingestartet.
Ja, ich habe mit der auch, ich weiß gar nicht, ob die zuerst waren. Also nee, ich war dann sonst random. Ich war sonst random unterwegs. Aber die Doku habe ich relativ früh auch geguckt, um nochmal so das große Ganze darüber vielleicht vermittelt zu bekommen. Hast
Ja,
du sonst noch eine Reihenfolge?
ich habe erst die Doku geguckt, dann habe ich die kurzen Animationsfilme geguckt und dann bin ich in die Langfilm-Ära reingegangen und dann aber auch wirklich chronologisch.
Ja, okay. Ja. Ja, bei mir war es wirklich echt Durchmischung, wobei ich natürlich die alten drei Spielfilme, und wir machen mal gleich einen Abriss, ja, über die Produktion und die Jahre, wann die produziert wurden. Die drei habe ich natürlich in der sequentiellen Reihenfolge erst eins, dann zwei, dann drei und bei den neueren auch so, ja, den von 2014 zuerst und dann Out of the Shadows. Und die kannte ich beide auch noch nicht.
Ah, krass, ja, okay, dann bin ich hier gespannt.
Ja,
Naja.
komm, mach mal kurz einen Überblick, oder? Was ist
Ja, wir
da?
können ja jetzt sowieso, wir können ja eigentlich reinstarten mit Turtle Power.
Ja,
Und da
gerne.
können wir dann ja mit dem Überblick auch überleiten, denn die baut ja eigentlich das, was wir jetzt schon gesagt haben, so ein bisschen weiter aus.
Genau, das ist eine Doku von 2014, also zum 30-jährigen Jubiläum der Turtles erschienen, weil die beiden, die das Ganze überhaupt initiiert haben, das sind Peter Laird und Kevin Eastman, ja, die haben Comics rausgebracht. 1984 ist das Ganze schon entstanden. Und das war eher so ein bisschen parodiemäßig gehalten. Ja. Also die haben, ich glaube, anfangs war das sogar schwarz-weiß, die Turtles gezeichnet. Und das war halt echt so von der Optik her total abgefahrener Shit für Anfang der 80er. War dann so eine Comic-Reihe, die dann auch über die typischen Zeitschriften, kleinen Läden dann vertickt wurde. Und die haben sich da auch keinen großen Erfolg ausgemalt. Aber ey, also auch kleine Auflagen immer halt erst produziert und die waren halt immer wieder ausverkauft. Ausverkauft, dann wurde nachproduziert, nachproduziert, war am Anfang eher so ein Geheimtipp. Und ja, daraus ist dann halt nach und nach ein großer Erfolg entstanden, weil da einfach auch viel Potenzial gesehen wurde.
Ich fand es richtig sympathisch, wie die einfach zwei Kumpels waren, die irgendwie in ihrem Wohnzimmer gehockt haben und immer Scheiße gezeichnet haben und sich den dann gegenseitig gezeichnet haben. Und irgendwann war halt, ja, ein Ninja Turtle dabei. Und wie das dann, haben sie erst nur eine Auflage gemacht, oder eine Folge quasi, eine Episode und hatten überhaupt nicht geplant, ein zweites Band rauszubringen. Und mussten sie dann aber irgendwann. Und wie das alles entstanden ist, ist schon irgendwie lustig und auch welche Ausläufer das dann genommen hat, dass es sich immer weiter verbreitet hat, dann vom Magazin zu dem eigenen Band und so weiter und so weiter. Krass, ja. Und vor allen Dingen für mich in Schwarz-Weiß natürlich, sind sie bis heute eigentlich als farbenblind Schwarz-Weiß geblieben. Aber damals natürlich krass, weil du konntest sie halt echt nur an den Waffen unterscheiden, weil ansonsten sahen die ja fast exakt gleich aus.
Ja, stimmt. Ich hatte auch bei den Filmen jetzt immer wieder Probleme, vor allem natürlich Orange und Rot zu unterscheiden, weil je nach Filmausprägung geht die orangene Augenbinde auch eher ins Rot rein oder Rot ins Orangene rein. Und wenn du die halt nicht so in der Nahaufnahme siehst, dann, ja, auch trotz großen Bildschirmen und hoher Auflösung der Scheiben, ja, kam ich da auch manchmal. Ich werde halt echt in ja, Schwierigkeiten, die zu unterscheiden.
Aber es gab ja, wir haben ja noch einen Film dabei, der das Ganze auch nochmal aufgreift, der auch so die ersten Turtles mit zeigt, nämlich die Schwarz-Weißen eben. Und das fand ich sehr spannend. Das wusste ich auch
Ja.
tatsächlich bis dato nicht, weil ich kenne natürlich als Kind die Animated-Serie, die waren natürlich nicht schwarz-weiß.
Ja, das stimmt. Du meinst wahrscheinlich Turtles Forever, oder? Wo es später mit dem, ja. Ja, und so wurde das Ding halt immer größer. Und im Interview sieht man halt natürlich auch die beiden und viele andere, die dann da mitgewirkt haben. Ja, wo dann auch aus den Figuren natürlich kommerzialisierte Spielzeugfiguren waren. Ja, da gab es natürlich schon He-Man, Masters of the Universe-Figuren. Ja, Dennis hat es vorhin schon erwähnt, haben wir ja eine eigene Episode auch zu gemacht. Und das Ding wurde halt immer größer und beliebter. Und ja. Der erste große Meilenstein war dann eben 3 Jahre später, 1987 bis 1996, wurden 10 Staffeln der Teenage Mutant Ninja Turtles produziert. Oder im Deutschen die ersten, ich glaube, 7 oder 8 Staffeln Teenage Mutant Hero Turtles. Da hat man wahrscheinlich sich nicht getraut, das Ninja mit zu übernehmen.
Fand ich spannend, weil kam in der Doku ja auch warum. Wir haben das ja aus England übernommen, weil in England waren ja Nunchucks, Wurfsterne und so zu der Zeit verboten, auch zu zeigen in Filmen. Deswegen mussten sie das Ninja streichen. Und wir haben es einfach aus Großbritannien dann hier übernommen. Ja. Mit einem sensationell eingesungenen Titelsong von Frank Zander.
Ich liebe ihn, ja. Ihr hört ihn wahrscheinlich immer noch ab und zu, weil er auch von Asterix der Gallier Titelsong gesungen hatte. Er lebt ja noch. Also bei vielen Berlinern hat er ja eh ein wie heißt das?
Stein im Brett.
Stein im Brett, ja. Und was kann man mit Herz noch sagen? Stein im Herz.
Platz im Herz.
Weil er für viele Obdachlose immer so ein Weihnachtsessen anbietet. Ja, da gibt es dann Weihnachtsgans for free. Und das hat jetzt auch sein Sohn orga- und durchführungstechnisch übernommen. Ja, wird dann mit Sicherheit fortgeführt, falls mal Frank Zander irgendwann nicht mehr sein sollte.
Ja. Ja, cooler Typ. Hm? Legende meiner Jugend, alleine für den Turtles-Song schon.
Ja. Bei mir in der Nähe ist ja übrigens am Anfang des Weidmannslusterdamms ist der Würfel, ich glaube, 4. Ja, der Würfel, ich glaube, das ist Imbisskette von Frank Zander, mal irgendwann mit einem angefangen hat und dann gibt es jetzt in verschiedenen Stellen in Berlin halt mehrere von den Dingern. Jo, also die Serie hat wahrscheinlich, hat sehr, sehr viele Kiddies und Jugendliche geprägt. Der ging eben auch 10 Jahre lang und dann kam 1990 Turtles, der Kinofilm. Ja, einfach nur Turtles. Oder Turtles, der Film im Deutschen. Und ich war noch zu jung, den im Kino gesehen zu haben, aber die Stadt Berlin war geflutet von Kinoplakaten und dank des Panini-Sticker-Albums, was zu der Zeit dann eben, also zu der Serie, aber zu der Zeit dann eben auch veröffentlicht wurde. Ja, sind, glaube ich, haben viele Kinderherzen höher geschlagen, obwohl man den Film gar nicht so unbedingt kannte. Weil relativ zeitgleich ging dann auch die Videospieladaption dann los. Da gibt's auch zig, da habe ich gar nichts groß vorbereitet. Ja. Ich habe einige Videospiele in der Sammlung, bin zu arm, um nachträglich jetzt noch die NES oder was auch immer, was es da gab, zu kaufen. Hab aber auf jeden Fall 2 Gameboy-Spiele, wie gesagt, nicht wirklich vorbereitet. Welches waren zuerst da? Also auf jeden Fall Back from the Sewer.
Geiler Titel.
Und Fall of the Foot Clan. Ja, ihr seht schon, der arme Dave kann sich nur das reine Modul leisten, ohne Originalverpackung und Anleitung. Ja, und das war nochmal eine ganz andere Geschichte mit den Videospielen. Da wurde auch nochmal ordentlich Geld verdient und weiter Geld verdient. Also erscheinen ja weiterhin sehr, sehr viele Spiele.
Es war. Und ja. War ja auch damals schon echt so ein sehr schnell ein globales Phänomen. So die auch die animierte Serie hatte erst nur 6 Folgen, bis sie dann gecheckt haben, okay, krass, was geht ab? Wir müssen nachlegen und die zweite Staffel hat, glaube ich, schon irgendwie hatte deutlich über 20 Folgen.
Ja. So, ich halte, falls wir das Video irgendwie auswerten, ich halte hier gerade in die Kamera die deutsche Blu-ray Turtles der Film in die Kamera. Für Ende November 2026 ist die 4K-Auswertung für Deutschland angekündigt. Bisher können SammlerInnen mit einer geilen Box von Arrow Video vorlieb nehmen. Ich halte es immer hier in die Kamera. Da gab es dann, ich meine, erstmalig weltweit die 4K-Auswertung der ersten 3 Filme. Und der erste war so erfolgreich, da werden wir sicherlich beim Film auch nochmal ganz kurz was sagen, dass dann ein Jahr später direkt der zweite nachgeschoben wurde. Ja. Teenage Mutant Ninja Turtles 2, The Secret of the Ooze oder The Ooze und im Deutschen auch einfach Turtles 2, Das Geheimnis des Ooze. Und der wiederum war auch noch sehr erfolgreich, weshalb dann 2 Jahre, also im Jahr 1993, dann der dritte Film nachgezogen wurde. Im Original Teenage Mutant Ninja Turtles 3 und in Deutschland einfach nur als Turtles 3 erschienen.
Da hat es nicht mehr für einen Beititel gereicht.
Ja, ey, eigentlich ja mal cool, oder? Dass, dass die deutschen Vertriebler sich da zurückgehalten haben.
Ja, sehr, sehr zurückgehalten. Sie haben es nicht mal geschafft, den ganzen Namen zu übernehmen.
Das stimmt. Jo, und dann ging es weiter mit einem Kuriosum. 1996 gab es einen japanischen Anime-Film, Superman Legend oder auf Englisch Teenage Mutant Ninja Turtles Legend of the Super Mutants. Ich denke, der trifft es dann auch ein bisschen eher inhaltlich.
Yep.
Um da keine Verwechslung mit Superman zu erfahren, mit dem hat das herrlich wenig zu tun. Und dann ging es weiter mit einer zweiten Serie im Deutschen Ninja Turtles, im Original Ninja Turtles The Next Mutation. Da habe ich eine Staffel aus Kopplung. Nee, es ist nur eine Staffel mit 26 Episoden. Ich habe nur die eine Volume. Die andere fehlt noch. Und das ist auch dann die einzige Serie, die ich auf Scheibe habe. Ja, also bei Serien hört bei mir dann auch irgendwie der Spaß auf. Da gibt's andere Wege, die zu gucken. Und in der Regel gucke ich eine Serie nur einmal und dann wird die nicht extra auf Scheibe beschafft. Tut mir leid. Wie ging's weiter? Dann kam 2003 bis 2009 7 Staffeln der Teenage Mutant Ninja Turtles, einfach eine weitere Animationsserie raus. Da optisch entkoppelt gab es dann auch TMNT oder im Deutschen dann auch nochmal Teenage Mutant Ninja Turtles. Ey, wir machen die Übersicht halt vor allem deshalb, weil man da so leicht durcheinander kommen kann. Viele Serien und viele Filme heißen einfach gleich. Ja, und unterscheiden sich dann lediglich im Produktionsjahr. Also das war im Jahr 2007. Kurz vorm TMNT hat sich dann auch in Deutschland so ein bisschen mehr durchgesetzt. Aber als er in die Kinos lief, und so findet ihn auf IMDb Teenage Mutant Ninja Turtles. Und im selben Jahr gab es dann noch einen Animationsfilm. Also das war auch ein Animationsfilm. Die ersten beiden Turtles-Filme 1990 bis 93 waren Realfilme. Alles gut, werden wir auch nochmal gleich erzählen. Im selben Jahr 2007 gab es dann Turtles Forever. Das war so ein Brückenschlag dann zwischen alter ursprünglicher Serie 87 und der neuen Serie. Dann gab es genau eine Serie, 5 Staffeln 2012 bis 2017 produziert. Und dann zum 30-jährigen Jubiläum nicht nur diese Doku, über die wir so nebenher sprechen, sondern auch einen weiteren Realfilm, ja, unter Produktion
anderem
von Michael Bay. Also ich finde, man merkt es irgendwie voll. Ja.
Michael Bay merkt man also das trieft aus jeder Pore dieses Films, angefangen bei Megan Fox, aber da gibt es auch noch ein paar andere Sachen, wo man merkt, okay, hallo Michael.
Der nennt sich auch einfach nur Teenage Mutant Ninja Turtles, sowohl im Original als auch im deutschen Verleih. Und genau, die Doku haben wir erwähnt. Dann zwischendrin, bevor es dann aufgrund des Erfolges nochmal einen zweiten Film gab, gab es 2016 erstmal, Quatsch, 2015 im Rahmen von, was ist denn das, so Nickelodeon, die haben so verschiedene Auskopplungen gemacht, nennt sich Half-Shell Heroes hier in dem Fall, und da gab es dann einen Kurzfilm, geht eine knappe Dreiviertelstunde, Blast to the Past, einen deutschen Teenage Mutant Ninja Turtles ab in die Dino-Zeit, ja. Auch darüber werden wir kurz was erzählen.
Oh ja.
2016 dann den Nachfolger des auch 2014 erfolgreichen Films, der hieß Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows, als Realfilm oder eine Mischung, natürlich viel CGI und Realfilm, da auch derselbe Titel zwischen Original und Deutsch. Dann anschließend 2018 bis 2020 2 Staffeln im Deutschen Der Aufstieg der Mutant Ninja Turtles. Oh, ich habe vergessen, dass ich ganzen Cover. Ich mache es dann bei den Filmen. Ja, halte ich mal kurz die Cover in die Kamera. Der Aufstieg der Teenage Mutant Ninja Turtles. Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles 2018 bis 2020. 2 Staffeln. Dann kamen 3 Animationsfilme wieder. Den wir auch hier besprechen, ist erstmal 2019. Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles. Hier aus meiner Sicht ein sehr interessantes Crossover. 2022. Und den haben wir nicht mitgebracht. Aus der Serie davor ausgekoppelt. Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, ein Film. Der geht 82 Minuten. Wenn ihr den kennt, hautet mal in die Kommentare. Interessiert mich natürlich, wie ihr den fandet. Und dann, ja, unsere Aufnahme für die zweite Episode, glaube ich, abschließend. Ich weiß nicht, gar nicht. Mutant Mayhem. Ja, Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem aus dem Jahr 2023. Und anschließend gab es jetzt dann noch in diesem Jahr abgeschlossen 3 Staffeln Die Abenteuer der Teenage Mutant Ninja Turtles als Serie. Im Original Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Ey, Alter, ich habe so viel, so oft Teenage Mutant Ninja Turtles
gutes
sagen
Trinkspiel.
Dürfen. Auf jeden Fall.
Gute Nacht.
Unsere Folge, unsere Episode wird dafür missbraucht, ey. Das bietet sich an.
Das ist ja tatsächlich ziemlich, ziemlich hart. Ja, ey, aber also wenn man das alles gucken will, hat man auf jeden Fall eine große Aufgabe vor sich und da kann man auch wieder den Brückenschlag zu der Doku schlagen, denn was Laird und Eastman da erschaffen haben, haben die sich damals auf jeden Fall nicht träumen lassen, denn so viel Output, wie es da gibt, und das sind ja jetzt nur Serien und Filme, es gibt ja auch noch Graphic Novels, Comics, Videospiele, Sammelalben, Actionfiguren, die ironischerweise, also, ohne Scheiß, der Name, wer hat sich Playmates bitte als Name für sowas ausgedacht? Man, also ja, den Playboy gab es doch damals schon. Da muss doch irgendeiner mal was gemerkt haben. Naja. Aber
gab sogar ein Rollenspiel, ja? So ein wie heißt denn das? Naja, so ein Rollenspiel, was wahrscheinlich mit so einem Regelwerk basiert, schon direkt im Jahr 85, ja, hat Palladium Books in den USA Rollenspiel, Teenage Mutant Ninja Turtles und Other Strangeness an den Start gebracht mit 11 Erweiterungen. Auch Leute aus diesem Metier werden zufriedengestellt.
Ja, also die haben wirklich für alles gesorgt, das kann man auf jeden Fall mal sagen. Und mein Herz für Kevin Eastman ist natürlich nochmal ein etwas größeres, weil seine Ex-Frau, mit der er lange verheiratet war, ist Julie Strain, eine B-Film-Legende. Die meisten Leute werden sie als Vorlage für Heavy Metal FAKK kennen. Und ich habe die in sehr vielen Andy Sedaris-Filmen gesehen und immer sehr gefeiert. Zu der haben wir übrigens, glaube ich, in unserem Ideenpool auch noch ein Actor-Spotlight stehen.
Ah, sehr schön.
Weil die
sehr
so viele B-Filme gemacht hat, das gibt's überhaupt nicht. Und die waren lange Zeit verheiratet, aber die ist ja auch leider vor ein paar Jahren verstorben nach schlimmer Krankheit. Dafür Kevin Eastman auf jeden Fall Props verdient, dass er so eine coole Frau hatte. Was ich allerdings echt schade zu sehen fand, dass die beiden sich dann irgendwann echt entfremdet haben, also Peter Laird und Kevin Eastman, und erst vor ein paar Jahren wieder ins Sprechen gekommen sind. Hatten sich, glaube ich, Anfang der 2000er dann getrennt und Kevin Eastman hat auch seine Anteile veräußert. Also finde ich immer schade sowas, wenn man so was unfassbar Krasses erschaffen hat zusammen, dass es dann irgendwie manchmal an diesen unromantischen Geschäftsdingen dann hakt und das irgendwie abkühlt. Also gab es ja auch wohl einige kreative Differenzen gerade zum Ende raus und finde ich immer sehr schade.
Ja, voll. Die Doku ist halt aber auch dann entsprechend interviewlastig. Man erfährt halt echt eine Menge, auch vor allem natürlich über die beiden. Aber dann eben, ja, wie sich das Ganze entwickelt hat. Also man bekommt zwischendurch natürlich auch Sachen eingeblendet. Es gibt ein paar Ausflüge thematisch. Aber man muss sich schon darauf einstellen, dass es eben, wie gesagt, sehr interviewlastig ist. Ich mag ja sowas, kann damit viel anfangen. Und mit 98 Minuten Laufzeit geht es auch, kommt man da gut durch.
Ja, also ich fand es ja auch ganz cool, vor allen Dingen so als Grundlage, wenn man mal so eine Basis haben will, dass man eben auch, war für uns auch ganz cool, weil da mussten wir für die Folge halt auch wenig drumherum recherchieren. Die bietet schon einen ganz guten Grundsatz, auch viele Talking Heads. Es ist aber, das muss man sagen, es ist keine Doku, wo du rausgehst, wie bei der Canon-Film-Doku und Bock hast jetzt sofort rein und gib ihm, ich will alles, sondern da gehst du raus und denkst so, ah cool, ey, war interessant zu wissen.
Ja, und, voll.
Ja, es ist nicht die beste Doku aller Zeiten, aber es ist auf jeden Fall eine coole Doku für die Turtles und den Hintergrund dazu. Deswegen war es auch schön, dass wir die als erstes dabei haben.
Ja, fand ich auch. Ich wollte noch erwähnen, wer Regie geführt hat. Randall Lobb, der Name sagt mir erstmal nichts, aber der hat viel so in diesem Bereich, oder was heißt viel, einiges in diesem Bereich gemacht, was so auch Zeichentrick-Themen betrifft. Und er hat auch unter anderem die Macht von Grayskull, die Geschichte von He-Man und Masters of the Universe, ja, was wir auch schon in Episode 48 bei unserer He-Man-Episode mit erwähnt hatten. Ansonsten hat er sich vielleicht einen kleinen Namen gemacht mit dem Making-of zu der Dunkle Kristall, also zu der Serie. Die ist ja auch sehr beliebt. Mhm. Da habe ich auch in meinem Umfeld einige, die da noch hinterher trauern, dass die nicht weiter produziert wurde und nach einer Staffel durch Netflix beendet wurde. Ansonsten hat er auch Sachen gemacht, da habe ich richtig Bock drauf. A Riddle of Steel. Darüber hatten wir noch gar nicht gesprochen, oder? Sagt dir das was? Okay, A Riddle of Steel, The Definitive History of Conan the Barbarian. Ja.
Also ein Barbaren-Special brauchen wir sowieso nochmal.
Definitiv, dann ziehen wir die noch auf jeden Fall mit dran. Und dann hat er sogar, und damit bin ich auch durch meinen Kumpel Andy, viele Grüße, eine Zeit lang mit erwachsen geworden, ist Shenmue, ja, ein Videospiel von Sega, was damals für die Dreamcast rauskam, Teil 1 und 2. Dann gab es nochmal einen dritten Teil, der für verschiedene Plattformen, glaube ich, rauskam. Und da hat er auch sogar eine Doku drüber gemacht. Ja. A Gamer's Journey, The Definitive History of Shenmue. Total abgefahren. Ja, und neuestes Ding ist TMNT Evolution, Mutation and Reboot. Aber dazu, ich weiß gar nicht, ob das schon draußen ist. Dazu gibt es nur ganz wenige IMDb-Bewertungen und so. Ich vermute, das ist noch gar nicht raus.
Ja, wenn es rauskommt, ist es Teil der nächsten Episode.
Definitiv. Gut, dann mache ich mal Punkte. IMDb liegt bei 7,0 für die Doku. Letterbox Community ist da genau unterwegs mit 3,5. Ich pack mal noch was auf die, pack mal was eine Schippe rauf. Ich bin bei 8 Punkten gelandet.
Okay, ich bin bei IMDb, ich bin bei 7 gelandet.
Okay, sehr schön.
Ganz glatt und nüchtern. Mhm. Jo, dann würde ich sagen, starten wir doch in die Realfilme rein. Und da auch Herz direkt angesprochen, denn produziert von Golden Harvest, Teenage Mutant Ninja Turtles, der Film in Deutschland dann noch sehr mit dahinter. Wohl. So wie Otto, der Film, muss man ja wissen, wenn man einen Film guckt, dass man auch der Film guckt. Mhm. Ja, du hast ja schon erwähnt, wahnsinnig erfolgreich. Damals wusste man noch nicht ganz genau, wo das alles so hingeht, deswegen Budget da auch mit 13,5 Millionen. Damals war es viel. Heute ist es überschaubar wenig. Heute wäre es wahrscheinlich eine Low-Budget-Production. Und ja, da haben sie versucht, mit ganz viel Liebe und Gummi-Anzügen die Turtles zum Leben zu erwecken.
Mhm.
Den einzigen, den sie Gott sei Dank nicht mit einem Gummi-Anzug gemacht haben, sondern da haben sie dann mal ein bisschen Puppeteering an den Start gebracht. Und zwar auch recht geil ist natürlich Splinter.
Mhm. Ja. Wobei ich auch heute immer noch die Bewegung der Turtles für damalige Verhältnisse ziemlich cool fand.
Ja, also ich, und da kann ich schon mal mit reinstarten. Ich habe für diesen Film, wie er gemacht ist, wie die aussehen, wie die sich bewegen, wie sie getrickst haben für das Puppeteering und für ganz viel, wo ich in der deutschen Synchro gleich nochmal drauf eingehe, habe ich so viel Liebe, dass es ich. Oh Gott, das ist wirklich ein Film. Wenn ich den heute zum ersten Mal sehen würde, ohne Nostalgiebrille, würde ich denken, Alter, was würde ich aus B-Film-Sicht, würde ich den feiern. Aber ey, das für mich ist das hier Tier-S-Game. Das ist Wahnsinn. Ich find's cool. Es hat wieder so viel Spaß gemacht. Ich habe schon gesagt, ich habe in einer deutschen Synchro geguckt, weil hier sind wir in Deutschland mal nicht nur mit Schnodder-Synchro eskaliert, sondern hier hat man auch noch ganz, ganz lustige Soundeffekte reingepackt für die Schläge. Mhm. Da ist hier mal ein Boing, eine Fahrradklingel und weiß der Geier, was die da noch alles reingemacht haben. Auch an einer Stelle einfach mal eine Fanfare, völlig kontextlos, als der Foot klein losrennt. So, es ist absurder, kann es kaum werden, aber ich finde es richtig gut. Und da ist auch immer das, ich habe es gerade gesagt, das ist nämlich mein größter Irrtum. Ich sage immer Foot Clan. Ich weiß nicht, warum, es ist die Foot Gang natürlich. Und ich saß hier mit Miri, wir saßen hier beide und waren beide so, die hießen doch mal Foot Clan, oder nicht?
Ja, und hast du es aufgelöst? Guck mal hier, ich halte nochmal das Gameboy-Spielmodul für dich in die Kamera.
Ja, die Kamera sehe also ich ja nicht.
Ach ja, stimmt.
Das ist mir in die andere.
Richtig dumm. Ja, also... Live-Dummheit hier gerade.
Ja, es ist beides.
Foot Clan, ja. Eventuell im Original Foot Clan und in der deutschen Synchro Foot Gang vielleicht, ja, ich weiß
es
nicht.
Das kann durchaus sein, weil ich habe die ersten Filme, habe ich auf jeden Fall alle in Synchro gesehen, weil es von den Sprüchen her und von den Geräuschen her einfach zu lustig war.
Achso, jetzt als Rewatch. Ja klar, als Kind hat man die ja eh deutsch synchronisiert gesehen und so bin ich ja auch groß geworden. Ich glaube, ich habe den ersten damals ein paar Mal gesehen, so während der Jugend und dann viele, viele, viele Jahre nicht mehr. Und jetzt hat mir Bock bekommen auf das Thema, deswegen hatte ich mich irgendwie auch gefreut. Und ja, ich muss den schon auch stark mit der nostalgischen Brille gucken. Ich konnte das akzeptieren mit der deutschen Synchro und den Geräuschen. Es wird halt teilweise wirklich inflationär angewandt. Ja, wie du schon gesagt hast, so auch bei Szenen, wo gar nicht gekämpft wird, sondern irgendwie nur was passiert, wird dann halt auch so ein Klamauk-Geräusch eingeblendet.
Ja.
Und ja, meine liebe Natalie hat, glaube ich, eine halbe Stunde lang probiert. Ja. Es stand schon eh unter keinen guten Vorzeichen, weil sie, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob sie den mal gesehen hat. Also sie hat eigentlich nicht so den riesen Bock gehabt. Dann war aber klar, ey, wir machen hier eine Aufnahme und ich muss mal langsam zu Potter kommen, die Turtles-Filme zu gucken und mach das halt lieber eigentlich dann auch sowas mit Natalie zusammen und auch auf dem großen Fernseher. Naja, halbe Stunde später hatte sie sich dann ans Telefon geklemmt, um mit ihrer besten Freundin zu telefonieren. Kriegt Kopfschmerzen davon.
Ja, ich hatte neben mir jemanden, der sich totgelacht hat die ganze Zeit.
Ey, super, ja, cool.
Also die war bei Turtles gehabt. Voll dabei. Also hatte ich auch nicht auf dem Schirm vorher.
Geil.
Ja, das war dann wohl etwas aus der Kindheit.
Kannte sie denn? Also ja, es musste mit ihren Geschwistern in diese Turtles-Figurenrollen, also in die Rollen reinschlüpfen, aber kannte sie auch schon ein paar Filme? Ja.
Ja, okay. Sie kannte die Filme auswendig fast. Also sie konnte mir Dinge sagen, wo ich gedacht habe, so.
Geil.
What? Und dann hat sie ihrem Bruder geschrieben, ich guck gerade dies und dies und ich krieg Bock auf Pizza. Und dann schrieb er irgendwie zurück, aber ohne Anchovies, weil das ja irgendwann mal so ein Gag ist oder so. Ich glaube, es waren Anchovies. Ja. Also es war wohl in deren Kindheit so einer der Filme.
Verstehe. Und ja, geil.
Ich kann es verstehen. Man hat ja auch einen unfassbar mit Steve Barron einen sehr fähigen Regisseur rangeholt. Der hat immerhin Coneheads gemacht. was soll da schief gehen?
Ja.
Ja, und für damalige Verhältnisse mit dem Budget versucht eine Menge rauszuholen. Wenn man heute über ein paar Namen schaut, auch gar nicht mehr. Also Elias Curtis finde ich richtig cool immer, der hier Casey Jones spielt. Ist auch eine meiner Lieblingsfiguren, ehrlicherweise, muss ich sagen. Dann haben wir Judith Hogue, die April O'Neil spielt. Die darf natürlich auch nicht fehlen.
Mhm.
Und dann gibt es ist ähnlich wie bei Darth Vader, wobei es da drei Leute waren, gibt es immer einen Actor und einen, der es synchronisiert hat.
Mhm.
Außer bei Raphael.
Mhm.
Der Josh Pace hat sich selber auch gesprochen und gespielt. Alle anderen wurden man kennt von den Leuten wenige. Ich glaube, Michelangelo oder Michael Cisti, den kannte ich, aber ansonsten kannte ich nur die Stimme von Donatello, denn das ist Corey Feldman.
Mhm.
Jo, genau. Und das muss man auf jeden Fall erwähnen, weil man danach muss man suchen, wenn man den Film noch nicht gesehen hat. Ich glaube, wenn man einfach nur so guckt, entgeht es einem vielleicht, obwohl er echt schon krass so aussieht. Sam Rockwell spielt hier den Kopf der kriminellen Jugendbande. Und das ist schon witzig. Also wenn man es weiß, erkennt man ihn sofort.
Ja.
Muss aber zugeben, ich habe ihn vor ein paar Jahren auch schon mal gesehen, den Film, und da habe ich es übersehen. Da habe ich es im Nachgang gelesen und musste den Film dann nochmal anmachen, um ihn zu suchen. Weil da ist es mir einfach so, ja, okay, ist halt ein Jugendlicher. Und als ich dann wusste, ist Sam Rockwell, dachte ich so, oh, fuck, yeah. Hast du recht. Ja, ich würde mal einmal eben kurz über die Story fliegen, die ist eigentlich relativ, ich will nicht sagen, also es ist eine klassische Geschichte, aber ich finde das Ganze ein bisschen ungewöhnlich, denn wir haben eine junge April O'Neil, die will bekannte Reporterin in New York werden. Und in New York gibt es eine Reihe von Diebstählen, die immer von der geheimnisvollen Foot Gang oder Foot Clan ausgeübt wird. Das sind vor allem Teenager, die irgendwelche Sachen ausräumen und auch ein wenig Kampfsport begabt und erfahren sind. Irgendwann wird halt April überfallen, aber sie wird in der Dunkelheit von Maskierten gerettet. Und sie nimmt dann eben dieses Sai mit, weil Raphael eins verliert.
Mhm.
Ja, und dann lernen wir halt die vier Turtles kennen, die in der Kanalisation zusammen mit ihrem Meister und Ziehvater Splinter leben. Splinter ist ebenfalls mutierte Ratte dann aber. der so wie der Sensei ist für die, der hat ihnen auch entsprechend das Ninjutsu beigebracht. Und ihnen halt eingebläut, ihr müsst in der Kanalisation bleiben, die Leute sind halt nicht bereit, euch zu sehen und kennenzulernen. Und auch das ist so ein Mittel, was zieht sich eigentlich durch alle Serien und Filme, weil vier Teenager, die Pizza über alles lieben, wollen natürlich auch raus und sich unter die Leute mischen, was vielleicht nicht zwingend immer eine gute Idee ist. Genau. Und Splinter hat so von seine Ninja-Kenntnisse quasi von seinem alten Besitzer, der ein sehr berühmter japanischer Ninja-Kämpfer war, und der hatte auch einen sehr großen Erzfeind, wobei die mal befreundet waren, wie das dann halt immer so ist in solchen Geschichten. Mhm. Dann geht's um die Liebe und da kommt dann ein Zwist rein. Und ja, bei dem hat sich Splinter halt alles abgeguckt, was er seinen vier Schildkrötenkindern beigebracht hat. Und die treffen dann auch irgendwann nochmal, weil sie sich dann mit diesen Straßenräubern vermehrt auseinandersetzen, dann auf Casey Jones, den ich eben schon erwähnt hatte. Das ist ein ehemaliger Eishockeyspieler und der ist selbsternannter Verbrechensbekämpfer. Sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung aus der Punisher und Jason. Weil er halt so eine Eishockey-Maske trägt, die sehr prägnant ist. Ja, die versuchen dann gemeinsam, auch irgendwann dann gemeinsam mit April, weil die natürlich auch irgendwann rausfindet, wer die Turtles sind, dann dem Foot Gang das Handwerk zu legen und dem finsteren Meister Shredder, der dahinter steht. Ja, ob der hier so finster ist, ist eine andere Frage.
Mhm.
Was an dem Film sehr prägnant ist, ist, finde ich, so sind so diese popkulturellen Referenzen.
Voll.
So, an irgendeiner Stelle, da musste ich auch sehr lachen, da gehen die an so einem Kino, an so einem Kinoplakat oder so ein, wo es damals mit den Lettern war, da stand halt Critters drauf und dann sagt, ich glaube, Michelangelo sagt, habe ich 16 Mal gesehen und nicht einmal gelacht. Fand ich sehr gut.
Ja, fängt das schon gleich am Anfang an, wenn man so die Szenerie, ja, des ein bisschen dunkleren, düsteren New Yorks, also überspitzt gesagt, jetzt aufgezeigt wird, da sieht man halt auch so ein Zeitschriftenstand, ja, und draußen hast du dann auch ein Batman-Heft zum Beispiel, was man da so sieht. Oder zwischendurch gibt's dann in der deutschen Synchro, wahrscheinlich ja auch natürlich aus dem Original besetzt, die Frage, wen ruft ihr an, so am Anfang, ja, kommt nämlich die Bedrohung des Foot-Clans immer mehr in den Medien auf. Und die Nachrichtensprecherin fragt dann halt, ne, wen ruft ihr an?
Ja.
Star Wars Referenz gibt's auch, da habe ich mir gar nicht nur aufgeschrieben, was es genau war.
Ja, es gab, glaube ich, ein, zwei. Also es war schon ganz, ganz cool gemacht und da ist viel zu holen. Also was gerade was Popkultur angeht, so es ist New York, Pizza, Filme, Comics, Musik natürlich auch. So.
Ja.
Also ist schon wirklich krass Zeitgeist auf Kinder und Teenager zugeschrieben, ist deswegen auch FSK 6, damit es auch möglichst alle sehen konnten, wobei er hat auch schon ein paar Kampfstellen, wo ich sagen würde, okay, ja, mit 6 vielleicht nicht, mit 8 vielleicht, aber fand ich beeindruckend, wie viel Popkultur da reingequetscht wurde und das schließt sich dann auch irgendwann die Brücke dann zu dem letzten Film, den wir in der zweiten Episode bringen, weil da ist Popkultur auch ein großes Thema, wahrscheinlich auch deswegen der Grund, warum Nerdy Turdy Seth Rogen sich der Sache angenommen hat, weil es einfach, die Turtles selbst sind Popkultur und verwursten natürlich auch dutzende Filmzitate in der Reihe immer und es geht halt auch viel um Film, weil das ist natürlich auch was, die leben in der Kanalisation. Was machen die wohl einen halben Tag? Videospiele und Pizza essen und Filme gucken. Traumhaftes Leben.
Ja. Ja, du hast Musik erwähnt. Ich muss natürlich als Rap-Fan erwähnen. Ja, gab ein paar Rap-Songs hier beim Soundtrack. Was dann ab 1990 immer mehr wurde. Ja, das war für mich aber als Kiddie eine der ersten, wo ich dann auch das bewusst wahrgenommen hatte mit Rap im Soundtrack. Die hatten der Haupttrack war vom Rapper Turtle Power von Partners in Crime.
Yeah.
Und die gab's nicht wirklich davor. Ja. Die haben sich dafür dann formiert und diesen Song produziert. Lustigerweise haben die ein Jahr später für den Film Cool as Ice 1991 auch die Single geschrieben, Love to Love You von Vanilla Ice, der auch gleichzeitig der Hauptdarsteller in diesem Film natürlich ist. Ja, haben sie geschrieben und produziert und was da vielleicht eine Connection von Vanilla Ice zu den Turtles ist. Möglicherweise bequatschen wir das auch dann in ein paar Minuten.
Oh ja. Das ist richtig. Ja. Krass nostalgisches Ding für mich. Ist auch endlich Uncut jetzt dann seit ein paar Jahren verfügbar.
Stimmt.
Seit 2010, um genau zu sein. Da gab es die erste deutschsprachige DVD in Uncut. Es gibt noch ein alternatives Ende. Spoilern wir natürlich nicht, aber gibt es. Also wer, wen das interessiert, kann sich das auch mal angucken. Das Ende wirkt alles in allem irgendwie auch, wenn man sieht, etwas unfertig. Also es, für den Build-up, den das Ganze hat, ist das Ende dann so, ah, okay. Aber nichtsdestotrotz, ich hatte hier einen Riesenspaß. Will ich mal cool. zu den Punkten kommen, oder hast du noch was?
Nee, bitte.
Gut. IMDb ist bei einer 6,8, Letterboxd ist bei einer 3,4 und ich bin hier bei einer 8,5.
Wow. Ja, bei mir 7,5. Ja, mehr konnte ich dann mit meiner nostalgischen Brille nicht geben.
Es ist ja gut, dass wir heute keine Klingel dabei haben oder keine, kein, wie heißt das nochmal? Ich vergesse das immer wieder.
Unser das Signal. Einigkeitshorn.
Ja, das Signal. Mr. Pink, wie hieß das Ding nochmal? Achtungssignal oder sowas.
Das Achtungssignal, stimmt, ja, genau. Ja, genau. Oder Achtungshorn. Ja, egal. Ja. Jo. Also Turtles 1 war so erfolgreich. Hattest du Zahlen eigentlich genannt?
Ich habe nur gesagt, dass er 13,5 Millionen gekostet hat. Eingespielt hat er 202 Millionen US-Dollar.
Wow, also ein Traum für Golden Harvest, ja. Die endlich, nachdem ja viel zu früh Bruce Lee verstorben ist, dann zwar Jackie Chan am Start war und zu dem Zeitpunkt ja auch immer noch gutes Geld in die Produktionskassen gespielt hat. Ich glaube, damit haben die einfach nicht gerechnet.
Es ist umso schöner, dass Jackie Chan dann später nochmal auch diese Reihe beehren sollte.
Ja, und auf diesem Erfolg reitend, ja, hat man es natürlich Potenzial gesehen, dass die Kuh weiter zu melken. So kam 1991 Turtles 2, das Geheimnis des Us, dann ins Kino, hatte 25 Millionen Dollar gekostet, ja, also wurde nur ein bisschen was raufgepackt an Budget, geht 88 Minuten, auch hier wieder Golden Harvest, der als verantwortlich gezeichnet, die haben das Ding, glaube ich, eben nicht dann aus der Hand gegeben.
Nee, wirklich nicht, ich glaube bis heute
und
nicht.
Es setzt halt wirklich dann nahtlos auch an die Story und irgendwie die Produktionsart, also eigentlich ist fließender Übergang. Ja, man kann sich die beiden wunderbar in einem Doppelpack angucken. Ich mach mal kurz einen Handlungsdurchritt. Achso, fängt erstmal auch damit an. Ja, hatte ich gar nicht mehr genau auf dem Schirm, wann Jim Henson gestorben ist, aber der Film macht es nochmal dann dankenswerterweise deutlich, weil er beginnt erstmal mit einer Einblendung in Memory of Jim Henson, der ne, mit seinem Creature Shop ja dann hatten wir ja bei Turtles 1 was beigesteuert hat. Und ja, hier die Figuren aber natürlich schon da waren und einfach weiter verwendet wurden. Und der Film setzt halt an, weil Splinter und die Turtles haben ja die... Achso, ich darf ja gar nicht spoilern, was mache ich denn? Also, die haben was geschafft. Die haben was besiegt, ja. Wenn ihr aufmerksam zugehört habt, worum es in der Bedrohung bei Teil 1 geht, dann hat man vielleicht eine Ahnung, was passiert ist. Ist ja wurscht. Die mussten halt aber fliehen aus ihrer trauten Umgebung der Kanalisation und sind erstmal bei ihrer neuen Freundin April O'Neil, der Reporterin, untergekommen. Und haben da halt einen Heidenspaß. Ja. Ein paar sind ja auch ein bisschen verknallt in April. Können da halt ihren Spaß in der Wohnung haben, fressen die ganze Zeit Pizza. So beginnt auch der Film. Man sieht wieder New York am Anfang und umso mehr Pizzagelager als schon beim ersten Teil. Also man sieht da Leute die Straße langlaufen. Man sieht voll geil zwei Cops, die frisch irgendeinen Übeltäter sich geschnappt haben, in Handschellen neben der Polizeikarre steht und die Cops pfeifen sich aber erstmal ein richtig schön triefendes öliges, mit Käse umfassendes Pizzastück rein. Und ja, dann sprung halt zu den Turtles in der Wohnung von April. Und Splinter trifft aber die Entscheidung, dass sie halt wieder zurück in den Untergrund, in die Sewer ziehen sollen. Und finden da halt auch eine Bleibe in einer stillgelegten U-Bahn-Station. Aber ja, eigentlich muss ich spoilern. Also ja, wenn ihr, ja,
wir müssen spoilern, es baut alles aufeinander auf. Also von daher.
Genau. Also wenn ihr erstmal wirklich Teil 1 noch nicht kennt und ihn sehen wollt, überspringt jetzt hier die Inhaltsbeschreibung. Aber Shredder hat natürlich überlebt, ja, der Hauptbösewicht. Wir brauchen den. Die ja. Turtles ohne Shredder gibt's eigentlich fast nicht. Hat überlebt und er benimmt dann natürlich wieder die Führung der übrig gebliebenen Leute der Foot Gang oder des Foot Clans und will sich natürlich jetzt rächen an den Turtles. Ja, auch hier wieder eine schöne schwarz-weiß gezeichnete Story. April macht allerdings eine Reportage über einen großen Chemiekonzern, Techno Global Research Industries, kurz TGRI. Das Logo sieht man halt auch immer wieder an verschiedenen Stellen am Film. Und die beseitigen Industrieabfälle, stellen aber heimlich Ooze her. Und aus diesem Industrieabfall. Und das Ooze, ja, was ja auch Bestandteil des Titels ist, ist eine Substanz, der Lebewesen mutieren lässt. Und Splinter sieht dann halt auch irgendwie dieses Ooze und erinnert sich daran zurück, dass das ja die Substanz ist, was ihn und die Turtles letztendlich zu dem gemacht hat, was sie eben sind. Und natürlich, ja, wird Shredder auch aufmerksam auf dieses Ooze und will es natürlich für seine Zwecke einsetzen und schafft dabei dann auch zwei Figuren als weitere Bösewichte ins Leben zu rufen. Das sind Razor und Tocker. Und aufmerksame Zuschauer der ersten Zeichentrickserie kamen dann die beiden Figuren auch nicht unbekannt vor. Ja? Da waren die nämlich auch schon mal Bestandteil. Und das sind halt Figuren, ja, die sind sehr groß und sollten für damalige Verhältnisse halt auch dann auch sehr böse aussehen. Ich weiß gar nicht, wie stark hier noch Jim Henson vielleicht was beisteuern konnte. Ich glaube eher weniger. Also sieht man halt manchmal dann doch deutlich mehr holprige Mechanik als gute Übergänge, die man halt immer wieder in den Turtles-Gesichtern sieht. Aber egal, die werden halt auch als Bösewichte ins Rennen geschickt. Die erinnern natürlich dann so ein bisschen an Bösewichte, die dann in späteren Filmen, die wir natürlich aus der Zeichentrickserie zu Hause kennen, die aber dann in anderen Filmen eine Rolle spielen. Kommen wir namentlich noch zu. Ja. Zwischendurch. Deswegen konnte ich damals mit dem Film auch wahnsinnig viel anfangen. Also so nimmt es halt weiter seinen Lauf. Ja, geht halt um das Ooze und die ganzen Mutationen und natürlich Kämpfe zwischendrin, aber dann eben auch ein bisschen die Background-Story, wie das Ganze entstanden ist. Und ja, zwischendrin sieht man halt auch eine Szene in einem Club. Und der tritt Vanilla Ice auf, ja. Hab ich damals gefeiert. Ich hab den dann leider nicht im Kino gesehen, aber kurz danach, als er dann halt auf VHS-Kassette verfügt oder im Fernsehen lief, weiß ich nicht mehr. Also ein, zwei, was damals kurz danach war, war ein bis zwei Jahre später, so Minimum.
Minimum, ja.
Aber da habe ich halt immer noch Vanilla Ice gehört, ja. Das Album kam, glaube ich, 1990 raus, To the Extreme. Hab ich da, das war mein Einstieg in Rap, ja. Ich war so richtig klischeehaft. Auch in meinem ganzen Umfeld. MC Hammer, Vanilla Ice war so der typische Einstieg. Dann kam zum Glück kurz danach, obwohl da vorher ja schon bekannt, aber es ist ja alles nach und nach eher so dann rübergeschwappt, war dann halt bei mir mit Public Enemy die Verstetigung des Rap-Hörns auf besserer Basis. Aber Vanilla Ice war einfach jemand, der mich ein paar Jahre lang geprägt hat und hat mich natürlich sehr gefreut, dass er mit dem Ninja-Rap da fast vollständig das Lied auf der Bühne performt hat, mit seinen typischen Dance-Moves. Zwischendrin dürfen sich dann auch die Turtles ja mit dem Foot-Clan rumschlagen, weshalb dann auch immer wieder die Mucke unterbrochen wird. Ich hab's gefeiert, ja. Und der Song ist so eine große Nummer geworden, für auch vor allem für Vanilla Ice, dass der den auch heute immer wieder irgendwo performt. Ich habe mal so eine so eine Aufnahme von einem Auftritt von ihm in New York gesehen, wo, die auch echt gut besucht war. Ja. Also der lässt sich dafür immer noch feiern.
Der ist auch nach wie vor bekannt.
Ja.
Es gab auch vor ein paar Jahren irgendwann mal von den 257 aus im Deutschrap-Cover Go Ninja hieß. Und ja, das greift das sehr gut auf.
Stimmt, das ist dann der Refrain. Go Ninja, Go Ninja, Go.
Das ist schon fantastisch.
Ja, auch hier bei dem Film musste ich wieder die nostalgische Brille aufsetzen. Das hat auch funktioniert, ein bisschen weniger als bei dem Film davor. Und das hat man dann auch bei den Einspielzahlen, glaube ich, gemerkt. Ja, 25 Millionen Dollar hat er gekostet, hatte ich erwähnt. 80 hat er dann eingespielt, also hat sich definitiv weiter gerechnet, das Ding. Man sieht hier Kevin Nash, ja, auch ohne zu spoilern, ja. Also Kevin Nash spielt hier eine Figur, wenn man genau hinguckt und die Augenpartie erkennt, ja, und damals Wrestling geguckt hat, Kevin Nash als Diesel zum Beispiel,
yeah.
Ja, dann es ist er, ja. Jo, mehr habe ich gar nicht zu erzählen zum Film. Hast du noch was zu ergänzen, Dennis?
Ja, ich finde, also ein paar Sachen, also dass sie ein paar Stimmen getauscht haben und die Akte der Turtles ist egal, aber was ich wirklich schade fand, war einmal, dass April O'Neil ausgetauscht wurde.
Mm, stimmt, oh ja.
Und naja, dass wir eine Figur eben nicht mehr haben, nämlich Casey Jones, fand ich ein bisschen schade. Aber gut. Und Shredder wurde ja auch ausgetauscht, fand ich irgendwie komisch.
Ja, das stimmt.
Aber das blüht uns später noch ein paar Mal mehr, weil der ist gefühlt in jedem Film anderer.
Das stimmt, ja. Wahrscheinlich wollten die einfach mehr Kohle haben, ja. Und Golden Harvest hat gesagt, nee, wir kennen die Hongkong-Produktionsverhältnisse.
Ja.
Wir tauschen euch einfach aus.
Ja, ja, und ansonsten, man merkt schon, dass es ein bisschen mehr so auf Cash Grab auch rausläuft, so auch mit der Vanilla Ice Performance da drin und Wrestler noch mit rein. Und am Anfang war es, im ersten Film war es noch irgendwie so nette Popkulturreferenzen und hier ist es einfach schon so, Popkultur muss da mit rein. So, heutzutage würden sie wahrscheinlich noch ein paar Influencer mit reinstecken und so.
Oh ja.
Wirkte da schon ein bisschen mehr in die Richtung. Funktioniert für mich immer noch, aber nicht mehr so wie der erste. Jo.
IMDb bei einer 6,1, Letterboxd Verhalten bei 2,9. Ich bin bei 6,5.
Ja, da bin ich auch. Dann sind wir uns doch mal einig.
Können wir hupen. Tutut. Ah, sehr schön.
Jo, dann geht's auch schon zum nächsten Teil. Der kam dann 1993. Turtles 3. Auch wieder Golden Harvest natürlich. Es ist immer so auch so ein bisschen FSK-Bingo. Der erste war ab 6, der zweite ab 12, der dritte jetzt auch wieder ab 6. Geht 96 Minuten. Da haben sie dann schon sich überlegt, ja, dem der erste so erfolgreich war, der zweite ein bisschen weniger, haben sie auch am Budget ein bisschen was gedreht, haben sie 21 Millionen nur noch freigegeben. Und hier konnten sie dann aber auch nur noch 42 Millionen rausholen. Ich weiß gar nicht, ob das vielleicht nicht an der Story gelegen haben könnte, obwohl die Idee eigentlich erstmal ganz cool ist, denn in den, komme ich gleich drauf, aber in den ursprünglichen Comics gibt es sowas halt auch. Nur da etwas in einer etwas anderen Form. Hier ist zumindest Corey Feldman als Stimme wieder am Start und auch Elias Curtis als Casey Jones ist wieder mit dabei. Aber ansonsten von der Story her haben wir am Anfang April, die bringt ein bisschen Plunder von einem Flohmarkt mit und darunter ist auch ein geheimnisvolles Zepter. Das ist auch aus dem Comics bekannt, das ist das Zeitzepter. Und ja. Das weiß sie natürlich nicht. Für sie ist das erstmal nur ein lustiges Gimmick und eine Laterne, weil sie jedem Turtle was mitgebracht hat. Das wäre übrigens wieder so ein Ding gewesen. Das hätte ich auch gefeiert, wenn das wieder im Zusammenhang gestanden hätte mit diesem Laden, wo die Gremlins verkauft werden.
Oh ja, stimmt.
Wir hatten es ja neulich schon mal, merkwürdige Kreaturen und ein Expanded Universe hätte ich auch wieder gefeiert, wenn das auch genau daraus gewesen wäre. Also man hätte hier echt eine Menge machen können mit solchen Sachen. Aber sei es drum, wurde nicht so gemacht und naja, sie benutzen, irgendwann wird dieses Zeitzepter halt aktiv und schießt die ins, erstmal April, ins Jahr 1603 ins feudale Japan und gleichzeitig kommt aber der Sohn eines, ich weiß es, Shogun wahrscheinlich oder sowas, keine Ahnung, zurück in die Neuzeit und die tauschen dann immer und da stellt halt Donatello dann fest, wie das Ganze funktionieren könnte, nämlich dass immer etwas mit gleicher Masse ungefähr getauscht wird in den Zeitebenen und die Turtles machen sich natürlich auf, um April zu retten und landen dann ebenfalls dort und dort tobt ein Kampf zwischen einer abtrünnigen Dame und dem Lord Norinaga, das ist der Vater von eben erwähntem Mitsu und der führt da einen Kampf gegen Abtrünnige, wird dabei auch von einem westlichen Herren unterstützt, das ist Walker, der ihn mit Waffen versorgen soll, mit Gewehren, um genau zu sein. Und ja, in diesen Konflikt geraten halt die Turtles und versuchen am Ende April zu retten und nach Ablauf einer Zeitfrist natürlich wieder zurück in ihre Zeit zu gelangen. Und währenddessen muss halt Casey und Splinter müssen auf die Samurai aufpassen, die dann ebenfalls die Freuden der Neuzeit erleben und auch da ihr teils ihren Spaß haben. Ja, das ist alles in allem ein wirklich merkwürdiges Ding. Nochmal ein bisschen alberner und auch durch diese Kostümkomponente irgendwie. Ich finde es generell, fände ich spannend gefunden, wenn die Turtles irgendwo Richtung Japan aufgrund der Kampfkunst kommen. Aber hier ist halt echt viel, viel Klamauk drin, auch wenn zwischendurch dann irgendwie eine Ernsthaftigkeit bemüht wird in den Kämpfen. Aber genau, irgendwie ist irgendwie,
ja.
Keine Ahnung, das ist einfach nicht gut geschrieben.
Ja.
Das wirkt alles nicht. Und auch dann, und darüber habe ich mich auch irgendwie aufgeregt, weil dann hast du Casey Jones wieder am Start und dann ist er Babysitter und muss sich mit diesen. Es ist so, als wenn er auf Kinder aufpassen würde. Und
ja.
Die verhalten sich dann auch so und das hat mich irgendwie alles genervt.
Ja, auch die Turtles sind nicht mehr ganz so organisch von der Mechanik, kommen die mehr rüber. Das wirkt alles ein bisschen billiger, die Kostüme und wie sie da halt agieren. Für mich gab es auch nie so irgendwie eine klare Linie in der Charakterzeichnung zwischen den beiden Bösewichten. Also es gab ja mehrere Bösewichte, aber diesen Lord Norinaga und dem Walker, den ich auch total affig fand als Figur, gespielt von Stuart Wilson. Es hat mir, also gab es einiges, was mir so gar nicht gefallen hat. Und dann eben nicht wie bei den ersten beiden, so aus dem Humor heraus hast du halt immer wieder diese Action, die sich einwebt in diese natürlich auch banale Story, aber irgendwie wusstest du halt, woran du bist. Und hier war es halt immer wieder so ein Unterbrechen. Ja, du hast so eine ernste Tonalität und dann halt so Jokes, die total drüber sind, wo du halt manchmal nicht weißt, war das jetzt als Joke gedacht oder war es einfach nur so überspitzt als ernste Situation dargestellt? Also ich habe mich da echt immer schwer getan. Ich habe es dir erzählt, ne? Ich habe den zwar sehr spät immer geguckt, aber bin dann trotzdem echt zweimal eingepennt, eiskalt. Film hat mich einfach nicht zusammengehalten.
Nee, völlig verständlich. Und was auch noch dazu kommt, für mich sind die Turtles irgendwie New York-Filme. So, das gehört für mich.
Oh ja.
Diese Komponente gehört da einfach rein. Klar wird dann hier mal ein Gag mit Pizza und blablabla und so noch gemacht, weil es das eben dort halt nicht gibt. Aber irgendwie sind die in dieser Umgebung dann auch auf Pferden und so, das ist halt, irgendwie taugt mir das nicht. Dann hätte ich es lieber so gehabt wie bei Daredevil, dass sowas wie die Hand in New York einfällt und man da, oder von mir aus, dass irgendeiner das Zeitzepter nutzt und kommt in die Neuzeit und müssen dann dagegen so feudale Japaner kämpfen. Von mir aus das, aber ja, weiß ich nicht, also wir waren hier dann die ganze Zeit in so Kostümburgen und weiß ich, das dann, nee. Dann fühlte sich alles nicht richtig an, dann hast du noch so komische Liebesgeschichten, dann hast du Elias Cortias noch in der Doppelrolle, weil er in Japan dann damals auch noch als irgend so ein Typ am Start ist, der so ein doppeltes Spiel spielt, das ist alles, weiß ich nicht, hat mir nicht gefallen, nach wie vor nicht. Also ich kannte den auch schon, hab den auch schon jetzt zum dritten Mal, glaube ich, gesehen und der gefällt mir immer noch nicht.
Ah ja, für mich war es ja eine Erstsichtung.
Ah, krass.
Also ich erinnere mich noch total gut daran. Ich bin damals als, warte mal, 93, wahrscheinlich liegt ja auch 93 in Deutschland an, da war ich dann 13. Ja, perfektes Kinoalter. Und ich bin immer wieder in Kreuzberg lebend nach Neukölln. Da gab es das Passage-Kino, gibt es auch immer noch heute. Und praktischerweise war da direkt daneben McDonald's, ja, also perfekt für mich in dem Alter. Und dort war ich halt immer wieder in irgendwelchen Kinofilmen. Und da haben die natürlich Werbung für gemacht, Plakate hingen überall. Und ich wollte halt unbedingt diesen Film sehen. Da kannte ich Turtles 1 auf jeden Fall schon als Film. Aber warum auch immer, ich habe niemanden gehabt in meinem Umfeld, der mit mir den gucken wollte. Und damals, aber heute gehe ich halt nicht gerne allein ins Kino. Und so hat sich das nicht ergeben. Erstsichtung,
Ja,
trotzdem
krass.
zweimal eingepennt.
Ja, bin ich da gleich mal auf die Bewertung gespannt. Ja, sollte danach eigentlich noch einen vierten geben. Teenage Mutant Ninja Turtles: The Next Mutation. Das Konzept war wohl, dass noch Ooze in ihrem Körper ist und die noch weiter drastischer mutieren. Es gab auch noch einen weiteren Plan, eine fünfte Schildkröte namens Kirby, die nach Jack Kirby, dem Comiczeichner, benannt werden sollte, einzuführen. Ich bin ganz froh, dass das nicht passiert ist, denn wenn der noch, also der hätte ja definitiv aufgrund des Einspielergebnisses noch weniger Budget gehabt und wahrscheinlich noch B-movigeren Anstrich. Und das hätte es mir, glaube ich, noch ein bisschen mehr ruiniert. Der ist auch, kommt auch in der breiten Masse überhaupt nicht gut an. Denn bei IMDb ist es eine 4,8, was echt grottig ist, und bei Letterboxd auch nur eine 2,2. Und von mir gibt es auch nur 2,5 Punkte.
Oh ja, da siehst du, bin ich noch einen halben Punkt drüber bei dreien. Wahrscheinlich, wenn ich mir die nochmal reinzwängen muss, bin ich wahrscheinlich auch bei zweieinhalb.
Ja, also es ist schon hart zu sehen, vor allen Dingen in welchen Schritten dieses Franchise abgestiegen ist, aber zwischen 2 und 3 ist da echt nochmal eine deutliche Lücke, weil, boah, nee. Dit is nix.
Ja, bin ich bei dir mit einem halben Punkt Unterschied.
Ja, dann lass uns doch mal gucken, wir kommen aus dem feudalen Japan, dann lass uns doch mal gucken, was die modernen Japaner aus den Turtles so machen. Denn da kommst du ja jetzt mit etwas,
Auf
was ich
jeden
gar nicht
Fall.
auf dem Zettel hatte.
Ey, wie bin ich vorgegangen? Ich habe einfach nach Turtles als Suchwort bei der OFDB, der Online-Filmdatenbank.de, nachgeschlagen und bin einfach alle Einträge mal durchgegangen. Und da ploppte der halt auf. Wenn ihr euch zumindest den deutschsprachigen Wikipedia-Artikel zu den Turtles und den Auswertungen anschaut, dann wird dieses Ding gar nicht gelistet bei den Filmen und Serien. Im Jahr 1996 kam nämlich im Original oder internationalen Titel, auch im Original, Teenage Mutant Ninja Turtles, Legend of the Super Mutants raus. Im Deutschen wurde dann einfach Superman Legend draus gemacht, aber mir ist gar nicht bekannt, dass der irgendwie mal im Deutschen irgendwo lief. Ja, ich weiß nicht, was du für eine Fassung dir gegeben hast, die ich irgendwie ausfindig gemacht. Also ich habe auch nicht gesehen, dass es den irgendwo zu kaufen gibt oder was auch immer. Ist eine japanische Produktion aus dem Jahr 96 und das ist auch eine sogenannte Original Video Animation. Kurz vorm OVA, ja. Das sind Animes aus in der Regel Japan, die wo im Vornherein bekannt ist, okay, die machen wir als Direct-to-Video, also ja, direkt für den Videomarkt als Produktion und ziehen das halt nicht als Kinofilm oder Fernsehserie auf. Da gibt es, also OVAs gibt sehr bekannte Sachen. Mir fällt spontan Record of Lotus War und so weiter ein. Das Ding, ja, habe ich aber nur auf Japanisch mit englischen Untertiteln gefunden in einem Stream.
Ich auch bei YouTube.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das dann, ich hatte mir die einfach runtergeladen, damit ich die ein bisschen flexibler gucken kann. Da waren dann immer wieder Tonaussetzer. Ich weiß gar nicht, ob das bei der Fassung war, die ich mir dann runtergeladen hatte und ich habe da einfach
Nee,
war ein paar
ich hatte Gott sei Dank
Fehler.
keine.
Du hast durchgängig, okay.
Ja.
Ja, sehr schön. Dann hat's ja deinem Sehvergnügen keinen Abbruch getan. Dann bist du ja gut dabei wahrscheinlich bei dem Ding. Ja, lustigerweise haben Dennis und ich ein Thema, oder vielleicht kurz angeteasert. Ja, du hast ja gesagt, anime-mäßig kennst du dich echt bisher wenig aus.
Ja.
Vielleicht machen wir da was in absehbarer Zukunft. Wer weiß?
Vielleicht nach diesem Film aber auch nicht.
Ich kann dir nur sagen, ey, es gibt tausend geilere Animes, ja, lass dich durch das Ding nicht abschrecken. Aber man kann es halt wirklich so bezeichnen. Das ist ein Anime mit Turtles. Ich hab nicht recherchiert, bin nicht tief getaucht, da findest du wahrscheinlich auch bei dem Ding nicht viel raus. wie es halt wirklich sauber lizenztechnisch auch dann dazu ablief. Ich vermute, ja, also sonst bist du ja bei dem Thema auch schnell im Rechtsstreit. Auch weil hier bekannte Figuren mit aufgegriffen werden. Ja, neben den Turtles gibt's als Bösewicht auch Krang. Wir sehen hier auch Splinter. Krang ist eine Figur, das ist ja ein großes Gehirn mit Gesicht, was sprechen kann und denken kann und eben so ein Oberbösewicht auch im Turtles-Universum ist, der halt in einem Körper, in einem Bauchraum, der wird dann halt von der Hand des Körpers klein, also ist wirklich ein Riese, muskulös, der wird halt durch ihn um die Gegend getragen. Ja. Also ja, ziemlich abgefahrene Figur. Ich feiere Krang. Der spielt hier halt eine Rolle. Wir sehen April O'Neil, Shredder hatte ich erwähnt. Und dann kommen hier auch nicht erstmalig, also in der Zeichentrickserie von 87 kamen die natürlich immer wieder zum Tragen. Aber filmtechnisch dann hier das erste Mal Bebop und Rocksteady. Zwei Viecher, die auch mutiert sind. Das eine ist ein Nashorn und das andere...
Ein Warzenschwein.
Stimmt, danke. Ein Warzenschwein. Und das sind auch lustige Charaktere. Ja, einfach zwei absolute Dummies, die dann von Shredder dazu gebracht wurden, Us zu saufen und dann eben mutiert sind. Und ey, ihre Freude daran haben, wie sie aussehen und was sie für Kräfte haben. Richtig dumme Charaktere, ich feiere die aber immer wieder.
Normalerweise ja.
Ja, ich rock mal hier kurz die Story runter und tut mir leid, ich mache das so ein bisschen wie in der Schule, vorlesemäßig. Ich fand es beim Gucken immer wieder schwierig, mir da die Story so zusammenhängt, obwohl das sind nämlich zwei Episoden, die einfach zusammenhängend veröffentlicht wurden. Die gehen beide jeweils so ungefähr 25 Minuten, also das Ding wurde so als knappe Stunde auf den Markt rausgehauen. Worum geht's in der ersten Episode? Die Turtles erkunden den Tempel des untergegangenen Mutterkönigreichs, wo sie den Geist des Lichts namens Chris Mu befreien, der im Mutterstein gefangen war. Danke, Dennis, übrigens für diese Inhaltsbeschreibung.
Ja. Das war auch gar nicht so einfach, das zusammen zu... Das ist wirklich...
Also, die Props gehen hier an Dennis raus, ja? Als Belohnung verleiht sie den Turtles die Fähigkeit zur Supermutation, die sie für 3 Minuten in Super-Turtles verwandelt. Wenn sich alle 4 Super-Turtles zu einer Einheit vereinen, verschmelzen sie zum allmächtigen Turtle-Saint. Zur gleichen Zeit finden Shredder und Krang den dunklen Mutterstein und versuchen, die darin gefangenen Dämonen Dark Mu zu erwecken. Und Alter... Wenn ihr Turtles-Fans seid.
Guckt das nicht.
Ja. Der Meinung schließe ich mich Dennis an. Weil, ey, das hat mit Turtles, also am meisten mit Turtles hat es hier mit den Bösewichten zu tun. Ja, die Turtles erkennst du aber in der Regel nicht wieder, weil die sind halt wirklich so verwandelt. Und wenn die sich vereinen, das ist Transformers vom Feinsten.
Ja, oder Neon Genesis oder so, aber nicht Wahnsinn. Wirklich. Das ist so Voltron trifft Anime, Evangelion, irgendwas, keine Ahnung, diese Vieh, auch diese Stimmen dazu, die sprechen ja auch alle noch so wie die,
Okay, dann kann ich dir nur empfehlen, eventuell dann, wenn wir Animes mal gucken sollten, die gegebenenfalls deutsch synchronisiert oder die englische Spur anzugucken. Also da ist es halt wirklich bezeichnet, ja, dass die natürlich mit ihren Stimmen da die vollen Oktaven ausschöpfen.
Okay, yep.
Ja, das zweite Ding, da geht es dann darum, dass April und Splinter nach Japan reisen und um Hattori Kintsu dabei zu helfen, geistlos zu werden, der im Hattori-Haus sein Unwesen treibt. Ja, und hier hast du auch wieder einen Shredder, einen Bebop und einen Rocksteady, die da nach Japan düsen, um die Tafel der 7 Elemente zu stehlen, ja, um sich so die Kräfte der Wächterbestien anzueignen. Auch hier nochmal Props an Dennis für die Inhaltsbeschreibung.
Ich weiß nichts mehr davon, das ist so geil.
Ja, ich habe bestimmte Anime-Bilder noch vor Augen. Ja. Ja, also zeichnerisch ist es ganz solide gemacht. Ja, ist halt wirklich OVA, wie man es halt vielerseits möglicherweise kennt. Also wenn ihr im Anime-Universum unterwegs seid, dann könnt ihr euch auch das reinziehen, wenn ihr das noch nicht kennt. Wenn ihr Turtles-Fans seid, haben wir schon erwähnt, ja, könnt ihr einen Bogen drum machen, wenn ihr schon alles kennt und mehr Stoff braucht und euch das Us nicht direkt in die Venen reinballern wollt, dann könnt ihr natürlich euch auch das geben. Aber ey, wir waren euch schon mal vor. Ich hau mal Punkte raus, es sei denn, du möchtest gerne noch was sagen.
Ja, man kann ja vielleicht erwähnen, das basiert tatsächlich auf zwei Linien, die es gab, die Super Mutant-Reihe und die Metal Mutation-Reihe von den Turtles, aber boah, das fühlt sich so doll nicht nach Turtles an. Ich habe jede Sekunde davon gehasst.
Auch trotz der Bösewichte?
Ja.
Okay.
Also ich weiß nicht, ich fand alles daran kacke.
Ja, IMDb ist auch verhalten, die Community dort, mit 5,4 von 10. Letterboxd gibt's auch eine Bewertung, die liegt bei 3,2. Ja, für mich war es irgendwie durchschnittliche Anime-Ware, so konnte ich es dann auch irgendwie halbwegs gucken. Mit Turtles hat's semi zu tun. Ich bin bei 4,5 gelandet.
Okay, von mir gibt's einen Punkt.
Geil.
Boah, fand ich das scheiße.
Sehr schön, Hammer.
Jo, dann schließe ich mal die Episode ab mit dem Abkürzungsfilm, nämlich TMNT, Teenage Mutant Ninja Turtles aus dem Jahre 2007. Und da dachte ich am Anfang, oh boy, denn es ist ein animierter Film. Ja, aber wie? Daran muss man sich erstmal kurz gewöhnen.
Ja, würde ich dann auch in meiner Meinung am Ende was sagen wollen.
Mhm. Ja, also es sieht schon alles so ein bisschen nach PlayStation 2 Gaming aus. Und das ist auch noch gut gemeint. Es ist gewöhnungsbedürftig, es ist ein besonderer Stil. Wenn man sich aber erstmal dran gewöhnt hat, finde ich, ist es durchaus machbar. Hier haben wir dann mal nicht Golden Harvest, sondern Warner, Weinstein und Imagi. Ding geht 87 Minuten und war auch, und das hat mich richtig überrascht, echt teuer. Der hat 34 Millionen US-Dollar gekostet. Und für Spoiler sieht man nicht. Ja.
Ich habe gerade für Dennis mal so das Cover des PS2-Videospiels in die Kamera gehalten, ne?
Ja, so, und das sieht besser aus als der Film.
Zeitlich kam es auch für die Wii raus.
Natürlich hast du mehrere Formatversionen davon. Jo, so, und hier ist die Handlung ein bisschen anders, denn es steigt damit ein, Shredder ist dood, Turtles haben gewonnen. Und trotzdem ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, denn im Rahmen seiner Ausbildung und seinem, nennen wir es mal, Leadership-Training hat Splinter Leonardo auf Weltreise geschickt. Der macht quasi ein Auslandssemester im Dschungel und soll dort trainieren und seine Skills schärfen. Und die anderen drei bleiben zurück. Ja. Wer damit ganz große Probleme hat, ist Raphael, denn der kämpft seitdem quasi als Casey Jones 2 in der Stadt als maskierter Selbstjustizler und bringt Verbrecher zur Strecke, auch etwas gewaltvoller, als man es von den Turtles kennt. Steht aber noch in Kontakt zu Casey Jones auch, der jetzt mit April zusammen ist. Jo. Und irgendwann kommt halt Leonardo auch mal zurück von seiner Reise und die beiden krachen natürlich aneinander, auch gerade im stetigen Zwist, wer denn der Anführer dieser Bande sein soll. Da fallen dann natürlich auch ein paar Wörter, die nicht so gemeint sind, und das Team ist nicht mehr das Team. Es ist irgendwie auseinandergefallen, viele prödeln so für sich selber, es gibt zwei Fronten dann irgendwann auch, und ja, das ist das Problem. Und als Gegenpol hat man hier einen reichen Industriellen, so einen Großkonzernchef, das ist Max Winters, und der versucht, und da lässt er sich auch von April und Casey helfen, der sammelt Kunst erstmal, aber er versucht halt 13 Monster einzufangen, um ein altes Ritual durchzuführen, was man nur alle 3000 Jahre machen kann, weil er nicht der ist, den wir glauben, der er ist. Ja, das Krasseste an dem Film ist, finde ich, die Sprecherriege, denn du hast Casey Jones, Chris Evans, Sarah Michelle Gellar ist April O'Neil, du hast noch einen Patrick Stewart als Max Winters, wir haben hier einen Narrator, also einer, der die Story vorliest, ist Lawrence Fishburne, du hast selbst in Gastauftritten Kevin Smith da, als Connoisseur der feinen Popkultur darf sich's natürlich auch nicht nehmen lassen, hier einen Dinnerkoch zu sprechen. Und ja, greift schon eine Menge Star Power auf. Wahrscheinlich war das auch das, was hieran teuer ist gewesen ist, weil die Animation kann es eigentlich irgendwie nicht sein.
Ja, wobei halt, es wirkt halt veraltet. Ich kann mir schon vorstellen, dass es damals auch ein bisschen was gekostet hat.
Ja, wahrscheinlich. Es sieht halt nur echt, naja, verhalten geil aus. Aber ich muss sagen, ich mag eigentlich nicht, wenn in so Gruppen immer so Kindergartenzwistigkeiten herrschen zwischen so, wer ist der Chef? So, das finde ich meistens komisch. Fand ich auch hier und da ein bisschen anstrengend hier in dem Film. Ansonsten habe ich das Ganze so ein bisschen an die Gargoyles erinnert. Die auch so aus Stein nachts erwachen und als Monster durch die Stadt eimern, denn das sind die Widersacher hier quasi. Ich fand es ansonsten aber gut. Mhm. Also ich hatte meinen Spaß. Ist nicht der geilste, krasseste Animationsfilm aller Zeiten, aber der ist ganz cool. Ich mochte einige Elemente und der ist auch mit seinen 87 Minuten echt kurzweilig und geil zu konsumieren. So, also hat mir Spaß gemacht. Mhm. Definitiv. Wie ging es dir da?
Ich habe den damals, ich habe ihn nicht im Kino gesehen, aber irgendwann ein paar Jahre später darauf, also spätestens Anfang der 2010er habe ich den gesehen und hatte ihn mit 6 Punkten gelockt. Habe mich jetzt aber eben auch schwer getan mit der Animation. Die war damals, habe ich sie nicht so wahrgenommen oder habe mich nicht so schwer getan, wie ich mich jetzt aktuell damit getan hatte. Das musste ich halt ablegen. Ich habe gemerkt, dass mir schon auch schwerer gefallen als bei manchen anderen Filmen oder Themen. Ja, wahrscheinlich war ich aber auch nicht in der Stimmung. Ja, es ist dann unfair dem Film gegenüber. Mit der Story kommt man halt echt gut durch, das, was du erwähnt hast. Ja. Ich habe halt den Fehler gemacht, auch den, weil ich den damals deutsch synchronisiert gesehen habe, habe ich ihn halt auch wieder deutsch synchronisiert gesehen. Ich vermute, die Originalsprache gerade bei dem Ding mit der Riege, packt da noch eine Schippe eigentlich drauf für
unser
Erwachsenen-Sehverhalten.
Fand ich auch. Gerade so Patrick Stewart natürlich, macht schon Spaß, das klingt schon geil.
Ja, ich werde den Film bestimmt noch mal irgendwann gucken und dann auf jeden Fall im Original. Ja, ich fand den halt dann semi. Ich hatte den irgendwie ein bisschen besser in Erinnerung.
Ja, ja, ich fand's hier mit der Story, also die hat mir wirklich gefallen können. Deswegen fand ich hier ganz cool. Aber die Masse ist auch echt gespalten unterwegs, denn IMDb gibt eine 6,2, bei Letterboxd gibt es eine 3,1, also auch keine Top-Wertung. Ich konnte hier Gott sei Dank sehr schnell über die Animation hinwegsehen und bin immerhin noch bei 7 Punkten gelandet.
Oh, okay. Ja, bei mir war es und bleibt es eine 6.
Ja, da haben wir heute mal ein bisschen Differenz drin, das ist doch auch mal schön. Ja, und wir haben, also bei den, wir sind, glaube ich, noch nie so schnell auf zwei Top 3en für diese Folge gekommen, denn hier war es recht simpel und wer bei der Italo-Western-Folge gut zugehört hat, der könnte vermuten, was das erste ist, nämlich unsere Lieblingspizzen. Das war wirklich schnell auszufüllen für mich.
Voll, bei mir auch. Und ich bin da echt klassisch unterwegs, wenig Überraschung. Ja, also bin ich beim Italiener, gibst du mir eine Menükarte, ich kann dir innerhalb von einer Minute sagen, was ich esse. Also, wenn es vor allem klassischer Italiener ist, der weitestgehend ein paar Pasta-Gerichte und, also wenn ich in eine Pizzeria gehe, so rum gesagt, nicht wenn es ein klassischer Italiener ist, sondern wie ich in eine klassische Pizzeria gehe und die dann eine Karte haben, ja, mit einem Mittelteil von 15 bis 20 Pizzen, ich kann dir innerhalb von einer Minute dann meine Pizza benennen.
Ja. Ja, ich habe das ein bisschen aufgeteilt. Ich habe einmal, Was mache ich am wenigsten, ist Pizza bestellen, weil ich oft enttäuscht bin. Deswegen ist mein Platz 3 ist, was bestelle ich immer, wenn ich bestelle.
Ah ja.
Dann habe ich meine neueste Leidenschaft und eine Kindheitserinnerung, die bei mir immer geht. So.
Okay, cool.
Ich habe halt gut zusammengefasst.
Da hast du schöne Differenz drin. Das klingt gut, weil ich bin da echt eintönig.
Ja, ich kann einfach mal Platz 3 reinsteigen.
Bitte.
Denn das ist die Pizza, die ich mir immer bestelle, wenn ich Pizza bestellen muss. Oder manchmal bin ich auch geil drauf, könnte heute Abend vielleicht passieren. Mal gucken. es gibt bei einem Lieferanten eine Pizza, die heißt Four Seasons. Mhm. Und da ist ein Viertel Salami, ein Viertel Thunfisch, ein Viertel Schinken und ein Viertel Spinat. Das ist geil. Nämlich genau die Pizza für Menschen, die vor einer Speisekarte sitzen und nicht wissen, welche Pizza sie nehmen sollen, denn so haben sie von allem etwas. Und ich hasse es, wenn man so ganz viele Sachen auf eine Pizza klatscht, wo dann am Ende eine Bockwurst, Bratkartoffeln und weiß ich nicht, Garnelen drauf sind. Aber hier hast du einfach so saubere Viertel, wo du einfach von jede Pizza einmal quasi essen kannst. Das ist ein bisschen die zusammengeklebte Tapas-Pizza. Finde ich geil.
Kann ich verstehen. Was ich eine Zeit lang immer mal wieder gemacht hatte, ist da diesen billigen Pizzateig aus dem Supermarkt zum Ausrollen, wo dann ein Glas Tomatensauce dabei ist, ja, die jetzt auch nicht geil gewürzt ist, aber halt eine einfache Basis ist, um das schnell aufs Blech auszurollen und eben nach Belieben zu belegen. Ja, da sind bei mir auch mindestens zwei Varianten. Also ich schaffe so ein Ding nicht alleine, ja. Aber da kann man zu dritt oder viert vielleicht herfallen. Und da kann halt alle so einen Teil belegen, wie sie Bock drauf haben. Und dann teilt man es eben auch nochmal. Feier ich. Also vollstes Verständnis für diese Auswahl, Dennis. Finde ich gut. Ich bin ultra klassisch unterwegs. Und liebe Grüße an meinen Kumpel Mike, den ich in den letzten paar Jahren viel zu wenig gesehen habe, der jetzt aber letzte Woche sturmfrei hatte und mich am Sonntag angehauen hatte. Ey Dave, wie sieht's aus? Hast du Bock rumzukommen? Oder ins Kino gehen? Ja, das hatten wir früher viel häufiger gemacht, als wir auch in räumlicher nicht so weit voneinander entfernt hatten. Und ich meinte, ey, hör zu, Keule, gerne, aber ich muss für Podcast-Aufnahme Turtles-Filme gucken. Ich bin hier langsam echt im Stress und ich würde einfach nach Arbeit rumkommen mit ein paar Turtles-Filmen. Ja, können wir vielleicht ein, zwei Filme gucken und lass uns doch Pizza bestellen.
Perfekt.
Also bin ich zu meinem Atzen Mike gefahren nach Arbeit, hab die PlayStation 5 als Laufwerk im Gepäck gehabt, drei verschiedene Turtles-Filme, zwei davon besprechen wir dann in der zweiten Episode.
Sehr gut.
Aber ey, wir haben natürlich dann zwischendurch Pizza bestellt bei einem typischen Berliner Pizzalieferanten. Ich hatte bewusst einen ausgewählt, wo ich weiß, okay, die ist matschig und ölig und käsig. Mhm. Und so kam sie an. Oh, war das geil. Dann zu Turtles diese scheiß Pizza zu essen. Und da war ich halt klassisch, war wirklich Käse durchtrieft, aber mit Salami. Ich liebe einfach Salami-Pizza, ja. Egal, wo ich bin, wenn ich dann Hunger habe, Salami-Pizza geht immer und die auf meiner 3. Und ich habe mich aber inspirieren, also ich wollte nochmal gegenchecken. Ja, ist das, was mir sofort in den Kopf kommt, ist es das Reale? Sind es die realen Top 3? Und ja, kann ich bestätigen. Aber ey, ich möchte ganz gerne auf den deutschen Wikipedia-Artikel aufmerksam machen. Da habe ich nochmal links und rechts geguckt. Und was mir nicht bekannt war, was natürlich logisch ist, also natürlich gibt's die Ami-Pizza, ja, esse ich auch mal ab und zu ganz gerne, also American-Style mit dem dickeren Boden. Es gibt natürlich koschere Pizza, es gab natürlich auch, Entschuldigung, dass ich lache, es soll nicht despektierlich klingen, es gibt natürlich auch Pizza in der DDR. Ja. Und ey Leute, wenn ihr so wie ich noch nicht wusstet, wie dann die Pizza in der DDR belegt wurde, was es da für Varianten gibt, schaut euch mal auf jeden Fall den Wikipedia-Artikel an. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Mhm. Und liebe Zuhörende, ja, seid ihr Mitmenschen aus der ehemaligen DDR und habt solche Pizza-Varianten gegessen? Ja, ey, mich interessiert es. Mich interessiert auch vor allem, ob ihr die aus nostalgischen oder wirklich auch Geschmacksgründen auch immer mal wieder esst. Ja, ich finde die Varianten total abgefahren. Ich weiß noch nicht, ob ich mich an sowas rantrauen würde. Ja, deswegen bin ich auf Erfahrungsberichte sehr gespannt.
Okay, ich bin interessiert.
Ja. Was hast du denn auf deiner 2?
Ich habe auf der 2 etwas, was aus Versehen entstanden ist. somit kurz vor 40 jetzt kommen ja so langsam die Midlife-Crisis-Momente. Was macht man da? Man kauft sich ein Rennrad, ein Motorrad, fängt an Sauerteigbrot zu machen oder weiß ich nicht. Bei mir ist es Pizza selber machen, weil habe ich jetzt ein bisschen Bock drauf bekommen. Und eigentlich wollte ich nur eine Pizza Tonno machen. Weil Pizza Tonno finde ich geil. Miri hasst Fisch, also auch Thunfisch. Ich bin auch kein Fisch-Fan, aber Thunfisch ist geil. Und dann stand im Kühlschrank noch so ein Restglas mit eingelegten Oliven, also trocken eingelegt, nicht in Flüssigkeit. So einfach schön mit Kräutern dran. Dachte ich mir, für so eine Würze zwischen dem Thunfisch, der ja sowieso auch ein bisschen salzig schon ist, könnte ich mir das gut vorstellen, habe das mit draufgepackt. unendlich geil. Also mein neuester Spleen ist Tonno mit Oliven. Habe ich vorher noch nie gegessen, bis vor ein paar Wochen. Fand ich geil, wird häufiger kommen.
Cool. Ja, da können wir prinzipiell klingeln. Warte mal, ich habe gar keine Klingel hier, haben wir gar nicht.
Haben wir eine Tröte.
Dave ist am Wühlen. Ja, ja, meine Mundharmonika, der kam ja in den letzten Jahren viel zu selten zum Einsatz. So, Lee rastet jetzt vollkommen aus über die Geräuschpegel, die jetzt drauf und runter springen.
Ja,
ja, ich habe auch auf meiner 2 die Tonno. Ich liebe auch Thunfisch, geht immer, geht auf Sandwich, geht auch auf der Pizza, bei unserem Lieblingsitaliener in Berlin, der hat so geile Gerichte, der ist auch, ne, macht Pizzen, aber seine, das, was er richtig geil kann, sind auch andere Gerichte. Und der hat, gar nicht auf der Karte, aber wir so als Family kennen ihn halt so gut und in Teilen so lange, dass der auch immer wieder Special-mäßiges macht und ja, dann auch mit einer Vorspeise unbestellt einfach ankommt. Dann kommt er an mit einer Pfanne, so wo die Spaghetti nochmal in dem Öl geschwenkt wurden und dann ganz simpel, ja, ist wie so eine Art Resteessen, sind da Peperoni reingeschnippelt, ein bisschen Tomate vielleicht, Zwiebeln natürlich, aber eben, also Kapern, aber eben auch Thunfisch und das ist so ultra geil, das haben wir jetzt hier im Haus auch so oft schon nachgekocht, geht schnell, ist einfach, brauchst nicht viel Lebensmittel dafür, feiere ich, aber ey, auf der Pizza, Tonno, schön mit Zwiebeln, gerne auch die roten, ist einfach köstlich. Und ich werde die Variante, also danke dafür, dass wir diesen Podcast haben und darüber quatschen, ich werde die Variante mit den getrockneten Oliven definitiv auch ausprobieren.
Ja, find's super geil, dass mein Nachbar hier jetzt gerade mit einer elektrischen Motorsense unter meinem Fenster am Operieren ist. Deswegen komme ich jetzt mal schnell zu der 1. Jawohl. Die 1 ist eine Pizza aus meiner Kindheit. Es gab in der Passage eine kleine Pizzeria. Toni, da waren wir immer. Darüber hat meine Mutter damals gearbeitet. Da sind wir mindestens einmal im Monat hingegangen und der hatte auf seiner Karte eine Pizza, die irgendwie, weiß ich nicht, alle Leute fanden die immer pervers, ich fand die immer geil, da ist nichts Perverses drauf. Der hat einfach das war auch ein bisschen Resteessen, der hat seine Bolognese-Soße genommen, für die er sehr berühmt war, wo kleine Fleischbällchen auch noch mit drin waren, so murmelgroß zwischendurch, immer mal ein paar Stücke, die ist über Nacht eingekocht und die hat er auf eine Pizza gemacht und dann einfach nur Parmesan drüber. Liebe ich bis heute, Pizza Bolognese ist für mich ein absoluter Traum. Deswegen, das ist meine Nummer 1, meine Kindheitserinnerung. Ich suche bis heute Pizzerien, die das haben. Es gibt eine in Osnabrück, die hat die auch in einer ähnlich geilen Variante. Wenn es die nicht gibt, fahre ich auch in andere Städte dafür.
Mhm. Hammer. Hammer, Hammer. Ja, bei mir ist es auch, ich muss ja konsistent bleiben. Ja, die ich schon auch bei unserer Italo-Western, bei unseren 3 italienischen Lieblingsgerichten genannt hatte. Bei mir ist es die sogenannte Pizza Siciliana oder auch in einer anderen Variante die Pizza Napoli oder Pizza Acciughe. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Was nichts anderes ist als, und da unterscheidet es halt ein bisschen in der einen oder anderen Zutat oder Zubereitung, klassische Tomatensoße, Oliven liebe ich auch in Salat, Sardellen und Kapern. Ja, also ich bin ja schon weit über der 40. Ja, da brauche ich dann halt so starke Geschmacksauslöser.
Ja, damit überhaupt noch Alter. Was passiert.
Genau. Und fahre ich voll drauf ab. Stehe ich drauf.
Ja, da kriegt man doch Glatthunger.
Voll.
Passt doch ganz gut.
Direkt vor unserer Aufnahme. Wir nehmen ja meistens spätnachmittags oder frühabends auf. Mal eher spätnachmittags. Hab gut gefrühstückt zum Glück.
Heute mal früh morgens quasi.
Ich kann nicht so früh frühstücken. Ich auch nicht. Dass ich ja heute schon auf den Samstag um 7:15 aus dem Bett gefallen bin, hat ganz gut gepasst, weil ich noch für die Aufnahme schnell was gucken musste. Ja. Richtig auf den letzten Drücker, also total bescheuert.
Wie in der Schule noch im Bus eben schnell die Hausaufgaben machen.
Genau. War ich dann halt schon 3 Stunden wach, bis ich dann Hunger bekommen habe und dann was frühstücken konnte.
Jo.
In dem Sinne.
Haben wir den ersten Part durch?
Jawohl.
Zweite Part folgt in Bälde.
Viel Spaß dabei.
Viel Spaß, macht es gut. Bis dann. Ciao.